Am Anfang der Apostelgeschichte steht ein grundlegendes, wichtiges Wort. Es ist ein Wort Jesu. Es ist das letzte Wort Jesu. Und das lautet: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis ans das Ende der Welt. Und dieses Wort Jesu erfüllt sich sehr schnell. Es gibt das Pfingstereignis. 3000 kommen in Jerusalem zum Glauben, empfangen den Heiligen Geist. Es ist die erste Gemeinde, die ein Herz und eine Seele war. Es gibt die Heilung des Gelähmten vor dem Tor zum Tempel. Es kommen weitere 2000 zum Glauben, inzwischen 5000. Dieses Heilungswunder löst eine Bewegung aus in Jerusalem. Das Evangelium kommt bis vor den Hohen Rat. Es ist so, dass das Evangelium weiterläuft, tatsächlich bis Samarien. Das ist so ein Gebiet, wo die Juden nicht mehr so ganz astrein glaubten, die Samaritaner. Aber das Evangelium kommt zu ihnen. Es gibt eine Erweckung in Samarien. Und das Evangelium läuft nicht nur nach Norden, sondern auch nach Süden. Der Kämmerer aus dem Morgenland erlebt die Begegnung mit Jesus, lässt sich taufen. Und das Evangelium geht nach Süden weiter, Äthiopien. Dann beruft Gott den Apostel Paulus, der zunächst Saulus hieß, eine denkwürdige Bekehrung vor den Toren Damaskus. Es kommt der erste unter den Heiden zum Glauben, Hauptmann Cornelius. Das Evangelium erreicht eine ganz andere Menschengruppe. Und von Caesarea aus gibt es weiter nördlich dann eine ganz lebendige Gemeinde, Antiochia, wo Barnabas ist. Und er holt dann auch den Paulus zu sich. Und in dieser Gemeinde werden zum ersten Mal die Jünger Jesu Christen genannt. Warum? Weil dort Jünger Jesu aus dem Volk der Juden und aus den Heiden beieinander sind, eins in einer Gemeinde. Und Antiochia, das ist der Ausgangspunkt der Reisen des Apostels Paulus. Wir wissen von drei Reisen. Das Evangelium kommt am Ende bis nach Rom, der Hauptstadt des Römischen Reiches. Eine ganz wunderbare Bewegung durch den Heiligen Geist. Und bei all dem, was in der Apostelgeschichte geschieht, und was für uns ja immer modellhaft ist, wie das Evangelium läuft, wie wir Zeugen Jesu Christi sind, wie Gemeinde Gottes gebaut wird. Das ist für uns alles Modell, was dort steht. So geht das lang. Dürfen wir eins nicht vergessen, dass es dazwischen auch noch andere Ereignisse gibt, die genauso zum Lauf des Evangeliums gehören. Bei der Heilung des Gelähmten werden Petrus und Johannes verhaftet. Auf einmal gibt es Auseinandersetzung mit der Obrigkeit. Auch das ist von Gott. Auch so läuft das Evangelium. Die Gemeinde betet und erlebt eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch dieses Ereignis. Es ist so, immer wo das Evangelium läuft, rührt der Feind herum und macht seine Spielchen. In ganz verschiedener Weise. Natürlich hier in der Verhaftung der Apostel, und es gibt dann noch mehrere in der Apostelgeschichte und immer wieder. Bei Petrus wissen wir von 3 Mal, wo er im Gefängnis war. Von Paulus wissen wir auch mindestens 3 Mal, wo er im Gefängnis war, wo man denkt, jetzt läuft das Evangelium nicht mehr. Was ist das? Jetzt ist alles schief. Jetzt geht es gar nicht mehr. Jetzt wird der Rückwärtsgang eingelegt. Nein, es gehört zum Lauf des Evangeliums dazu. Es gibt in der Gemeinde Schwierigkeiten, auch in der Urgemeinde. Auf einmal gibt es Zank. Warum? Weil beim Essen austragen in Jerusalem die griechischen Juden auf einmal benachteiligt wurden, wurde einmal ein Fall übersehen, schon gibt es Streit. Und auch das dient dem Vorangehen des Evangeliums, wie der beigelegt wird. Dort werden Diakone eingesetzt, Männer voll Heiligen Geistes. Und die Apostel sorgen sich nicht mehr um das Essen austragen, sondern halten an am Gebet und an der Verkündigung des Wortes Gottes. Also auch diese Schwierigkeit, die hier reinkam, wo der Feind reinfunken wollte, das Wiedereinander, ist geistlich gelöst worden. Da kann man sich nur freuen, das wird nicht überall geistlich gelöst, dieses Problem. Und der Feind ist immer auch im Wiedereinander der Kinder Gottes. Er kommt nicht nur von außen. Er kommt nicht nur mit roher Gewalt. Und dann kommt der Feind auch mit Irrlehren. Auch die erste Gemeinde ist davon attackiert worden, noch und noch. Der Apostel Paulus spricht in Ephesus von Wölfen, die kommen und die Gemeinde zerreißen wollen. Irrlehren. Ganz zu schweigen von den Briefen des Apostels Paulus. Die Gemeinde Jesu kommt immer wieder in Bedrängnis durch die Attacken der Finsternis. Und indem in dieser Bedrängnis die Treue an Jesus festgehalten wird, am Wort Gottes festgehalten wird und Jesus die Nummer 1 bleibt, müssen auch diese Attacken am Ende mit dazu dienen, dass das Evangelium läuft und es vorankommt und zu neuen Klarheiten kommt. Von einer solchen Attacke will ich heute Abend etwas sagen. Eine Sache, die in Apostelgeschichte 12 steht. Da heißt es, um diese Zeit, das ist die Zeit, wo tatsächlich das Evangelium zu den Heiden gekommen ist, Cornelius, wo die Gemeinde Antiochia, die ersten Christen beieinander sind, wo alles schon so vom Himmel her gemischt ist, dass die großen Missionsreisen in die Weite gehen können, zu dieser Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten. Das ist ein ganz schönes Aufgebot. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen, und so wurden nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Unwahrscheinlich. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie sprachen aber zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollen, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Der Feind ist am Werk. Das Lauf des Evangeliums soll verhindert werden. Herodes macht Schwierigkeiten. Herodes, wenn man den Namen hört, er kommt 11-mal vor in der Bibel, das ist immer ein unseliger Name. Das ist eine finstere Sippe in vielen Gliederungen. Dieser Herodes hier ist der Enkel von Herodes dem Großen, der eine Rolle spielte bei der Geburt Jesu. Er hatte etwa dasselbe Gebiet, wo er König war, von Gnaden Roms. Er hatte einen Freund, der wurde dann Kaiser, Claudius, ein ehemaliger Schulfreund, der hat ihm das Königtum da überlassen und hat dort eine unselige Politik geführt in der Familie des Herodes. Da wird gemordet bis in die Familie hinein, ohne Ende. Der Mörder von Anfang an zeigt sich in dieser Familie. Und darum hier einer, der ein Feind ist des Evangeliums von Jesus. Übrigens, sein Onkel, Herodes Antipas, war der, der Jesus verhört hatte in seiner Passion. Und deswegen hatte dieser Herodes hier doch ziemlich genaue Informationen, wer Christus war und seine Leute. Und er wollte sich eine Gunst verschaffen bei den Juden, indem er die Christen verfolgte. Nun ist es sehr interessant in der Apostelgeschichte, wo das Evangelium läuft bis nach Rom, nicht aufzuhalten ist, mit einer unwahrscheinlichen Kraft. Da staunen heute noch die Historiker, wie das geschehen konnte, dass innerhalb einer so kurzen Zeit christliche Gemeinden entstanden im Mittelmeerraum, in Europa. Bereits um das Jahr 200 ist nachzuweisen eine christliche Gemeinde in Köln und in Regensburg. Man muss sich das mal vorstellen. Da sind wir schon auf dem heutigen deutschen Boden. diese Geschwindigkeit, wie das Evangelium läuft und diese Kraft, wie es läuft, ist einmalig. Und da gab es noch kein Internet. Und da ist der Apostel Paulus noch zu Fuß gegangen. Und mitten in dieses kraftvolle Geschehen hinein gibt es immer wieder Attacken, Gefängnis, Verfolgung, wo man denkt, jetzt ist es aus. Das ist hier so eine Stelle. Die gab es vorher schon mal, wo das Evangelium sich bewegt aus dem ersten Kreis heraus, also Jerusalem, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, Modellgemeinde. Wie kommt das Evangelium aus Jerusalem heraus? Durch eine Verfolgung. An der Spitze dieser Verfolgung steht der Märtyrertod von Stephanus. Die Gemeinde wurde verfolgt, sie mussten Jerusalem verlassen, bis auf die Apostel verließen sie alle Jerusalem. So steht das in der Apostelgeschichte. Und was machen sie? Sie gehen umher in Juda, Judäa und in Samarien und verkündigen das Evangelium. Apostelgeschichte 8, Vers 1, es erhob sich in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln, die aber zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Ein paar Verse weiter. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Apostelgeschichte 11, Vers 20, 21. Also, es sieht aus, als geht alles zurück. Das wunderbare, herrliche Gemeindeleben in Jerusalem ist nicht mehr, wo man dachte, es wird immer schöner, weiter, besser. Sie werden zerstreut und das Evangelium läuft. Wir müssen immer einkalkulieren, auch vom Himmel her, wenn es Schwierigkeiten gibt, auch bis in unser persönliches Leben hinein, wenn alles unter Gottes Herrschaft ist, dann hat das auch mit Gott zu tun. Auch die Schwierigkeit hat mit Gott zu tun. Auch sie darf mit für das Evangelium dienen. Das ist eine ganz andere Sicht. Die Apostel und auch Jesus waren von dieser Sicht erfüllt. Deswegen wurden die nicht unruhig. Und genauso hier, wo das Evangelium läuft, nun bis zu den Heiden, der erste Heide Cornelius, dann weitere in Antiochia, und wo die großen Missionsreisen geschehen sollen, davor, bevor das richtig losgeht, wieder eine Verfolgungswelle. Wieder, wo es wie zurückgeht, wo man denkt. Im Übrigen ist es so, das wird ja vielfach in einem prophetischen Bild auch geschaut und immer wieder auch gesagt, dass das Reich Gottes und auch die Erweckungen immer vorangehen in Wellen. Es wird auch von Welle gesprochen. Bei einer Welle geht es voran und dann geht die Welle wieder ein Stück zurück. Also ein Teil von dieser Welle verschwindet wieder im Meer, das muss man auch sagen, bis die nächste Welle kommt und die wird wieder kräftiger. Aber wir müssen, wenn das Evangelium auch in dieser Weise fortschreitet, das ist ein prophetisches Bild, das ist sehr wahr, müssen wir auch dieses mit einrechnen und einkalkulieren, dass etwas zurückgeht, dass es Widerstände gibt, dass es Verfolgung gibt, dass irgendein Gefängnis halten will und binden will, dass es nicht richtig vorangeht. Wie auch immer das aussieht. Und davon reden wir jetzt. Das ist ein Phänomen, auf das stoßen wir in der Kirchengeschichte laufend. Im Übrigen wenn wir jetzt mal den Herodes hier ansehen, der ein Werkzeug Satans ist und das tut, dann muss man sagen, Herodes hat nur 4 Jahre regiert. Dann war es aus. Und wie das aus war mit ihm, das lese ich mal vor. Das steht nämlich auch in der Apostelgeschichte. Und dort heißt es, und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie, und zwar an die Leute von Tyrus und Sidon. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen, oder wie Gott verehrt. Na, das war bei den Machthabern damals so. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn. Wir haben gerade vom Gefängnis gehört, der Engel des Herrn. Jetzt ist er bei Herodes, jetzt wird Herodes behandelt. Das geht aber ein bisschen anders lang. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Da war es zu Ende. Was kommt als Nachsatz? Man höre. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. So geht das lang im Reich Gottes. Das ist Modell. Das ist Muster. Aber wir müssen uns immerhin auch einstellen darauf, es gibt eine solche Episode wie hier, die Verfolgung des Herodes, Machenschaften des Feindes. Wenn diese Dinge, ich sage es nochmal, geistlich durchgestanden werden, und darum geht es immer, es gibt viele Länder, in denen Christen verfolgt werden, bitter verfolgt werden, da können keine Evangelisation geschehen. Aber wenn dort durchgehalten wird, das dient für das Reich Gottes. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das ist eine alte Weisheit der alten Kirche. Das stimmt. Jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, ob Christenverfolgung tatsächlich nur für die zweite und dritte Welt vorgesehen ist von Gott? Könnte es auch Christenverfolgung in Deutschland geben? Und in Europa? In Matthäus 24, dem Endzeitkapitel im Evangelium, da steht, ihr müsst gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Das ist auch ein wahres Wort Jesu. Die Offenbarung des Johannes, wir lesen hier jetzt weiter, nicht nur die Sendschreiben. Da merken wir, worauf es hinausläuft. Die Frage ist, ob wir in Deutschland davor bewahrt bleiben. Entschuldigung, ich sage nein. Mit welcher Geschwindigkeit sich die Dinge auch in unserem Land hier ändern, was den christlichen Glauben betrifft, das ist schon bedenklich. Nicht nur, wie viele die Kirche verlassen, das ist das eine, sondern wie in der Gesellschaft über Christen gedacht wird und geredet wird, bis in die Politik hinein. Dass wir im Fernsehen Filme sehen von erweckten Christen und Gemeinden und die werden ohne mit der Wimper zu zucken als Fundamentalisten schlimmster Art mit den Islamisten gleichgesetzt und dass da ganz schlimme Dinge passieren. Laufend gibt es solche sogenannten Dokumentationen, wo auch Dinge völlig entstellt werden. Das hätte es vor 20 Jahren so gar nicht geben dürfen. Wenn einer auf die Straße geht, um für den Schutz des ungeborenen Lebens zu demonstrieren und einfach mal anzuzeigen, bescheiden anzuzeigen, dass da hier wohl ein Problem auch ist, na, da kriegt man es richtig mit Widerstand zu tun. wenn man wagt zu sagen, dass gelebte Homosexualität Sünde ist, das ist nicht nur gesellschaftsunfähig, da wird richtig was gemacht. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber die Frage, ob es in Deutschland und Europa nicht auch Verfolgung geben könnte, muss ich vom Wort Gottes ja sagen, das ist nicht ausgeschlossen. Ich wünsche es nicht, aber wir könnten alle in diese Situation kommen. Und wo die große Frage ist, wie verhalten wir uns da? An ganz verschiedenen Stellen sehr klar berichtet von einem Stimmungsumschwung. Also wir wissen diesen großen Stimmungsumschwung vom Hosianna zum Kreuzige. Der hat nicht eine Woche gedauert. Dann hat er stattgefunden. Nach den Pfingstereignissen in der Apostelgeschichte, da heißt es, die Gemeinde fand Wohlwollen beim ganzen Volk. Petrus und Johannes wurden, als sie verhaftet worden sind, am Anfang freigelassen, um des Volkes willen, weil man das Volk fürchtete. Denn das ist etwas, wo sie dachten, wie bei Jesus, alle Welt läuft ihm nach. Wir können nichts machen. Die waren erstmal wie geplättet. Die Obrigkeit ist immer ein bisschen volkshörig, ja? Die brauchen immer ein bisschen die Gunst des Volkes. Und hier haben wir einen völligen Stimmungsumschwung. Zunächst mal ist es wie so ein Versuchsballon, dass also Herodes einige der Gemeinde misshandelt. Werden Leute misshandelt. Dann wird Jakobus, das ist der Jünger Jakobus, der Bruder des Apostels Johannes, von dem Jesus ja gesagt hat, dass sie den Kelch trinken werden, den er auch getrunken hat, der wird mit dem Schwert ums Leben gebracht. Johannes später, wissen wir, auf Patmos hat seine eigene Geschichte. Und dann ist es so, dass da steht, und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Also ein völliger Stimmungsumschwung. Das geht ganz schnell im Volk. Das merken wir in der ganzen politischen Szenerie, wie auf einmal immer der Mainstream so ist und dann ist er so, heute ist alles gegen Diesel und nächstes Mal ist alles so und das geht ganz schnell und dann ist rechtgläubig der also gegen Diesel ist und so. Da gibt es mal so einen Artikel in der Leipziger Volkszeitung, dass ein Professor, Arzt, Spezialist für Lungenkrankheiten mit Anerkennung, noch und noch internationalen Anerkennung, schreibt, also dass dadurch einer krank wird, ist nicht wahr. Da müssen ganz andere Umstände noch dazukommen, dass jede Zigarette, die irgendwo geraucht wird, um ein Tausendfache schlimmer und sonst was. Er sagt, also dadurch selber gibt es einen Artikel, das kann gar nicht gehört werden, weil der Mainstream ganz anders ist. Und so ist immer. Hier ist der Mainstream auf einmal der, ja, die Gemeinde muss verfolgt werden. Also er fuhr fort und nahm auch Petrus gefangen. Stimmungsumschwung. Wenn wir in Bedrängnis kommen, auf welche Weise auch immer, und manchmal ist es nur ein Bedränger irgendwo, der uns ein bisschen piesackt. Da werden wir schon geübt. Dann muss man sagen, das hat sein Gutes. Das hat auch sein Gutes. Da wird an solch einer Stelle das geistliche Leben bei uns eigentlich wachgerufen. Wie reagieren wir darauf geistlich? Das trainiert. Und einer Kirche hat es immer gut getan und einer Gemeinde Jesu immer gut getan, wenn da auch mal Widerstand war und ich sage mal auch ein bisschen Verfolgung, dann wird eine Kirche und eine Gemeinde von Wildwuchs und von Nebensächlichkeiten und Belanglosigkeiten ein Stück befreit. Der hört mal auf zu spinnen. Da wird es ernst. Und solange alles irgendwo gut läuft, da kann man viel herumspinnen. Da kann man machen, ist ja alles richtig, und Stellenbesetzung und zusammen das Streichkonzert der Kirche, was ja hier in Sachsen jetzt gerade groß ist, das haben wir schon vor 20 Jahren in der Kirchenprovinz gehabt. Und Strukturpläne und was alles, kann man alles beschäftigen. Ja, es sind auch Gelder da in der Kirche, Kirchensteuer noch ohne Ende. Man stellt sich mal weg vor, in Deutschland, wenn die Anzahl der Christen unter 50% sinkt, und da sind wir ja fleißig dabei, dann fällt automatisch das Kirchensteuersystem weg. Das geht nämlich davon aus, dass die Mehrheit der Deutschen Christen sind. Und von daher fällt das weg. Nun lassen wir dieses System wegfallen. Das ist noch keine Verfolgung. Aber da sieht manches anders aus. Da hören viele Faxen einfach auf, automatisch, weil die nicht mehr gehen. Und da gibt es ein neues Fragen, was denn wirklich uns Christen zu beschäftigen hat. Also das ist etwas, wo man wieder normal wird. Was wirklich trägt. Nun wünsche ich das jetzt nicht, dass es Widerstände gibt, das wäre ja nun wirklich töricht. Aber es hat sich auch in der Kirchengeschichte genau immer dies bewiesen. Es ist komisch, selbst unter Verfolgungen werden auf einmal Mitläufer zu Zugpferden. Die kommen auf einmal durch. Oder Mitläufer fallen ab. Genau das geschieht auch. Es finden Klärungsprozesse statt. Geistliche Klärungsprozesse. Und die sind immer auch vom Himmel her bedacht. Da stehen wir auch ganz unter der Herrschaft Gottes. Und deswegen müssen wir auch dort uns nicht fürchten und nicht in Panik geraten, wenn es geschieht. Es wird in der Apostelgeschichte und auch in der Kirchengeschichte ganz nüchtern von Verfolgungen geredet. Sie gehören seit eh und je zum Christsein dazu und zum Lauf des Evangeliums. Jetzt das Wunderbare. Jetzt überziehe ich doch. Gott greift ein. Das läuft nicht so, wie sich die Leute das denken. Da können sie viele Pläne fassen, auch ein Herodes. Ja? Wir haben gerade gehört, in 4 Jahren war es aus. Mitten unter Verfolgungen handelt der Herr. Das ist schon, wo die Jünger Jesus fragen, steht Matthäus 19, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür kriegen? Naja, die rechnen auch sehr praktisch. Und dann kriegen sie eine Antwort von Jesus. Wer Vater oder Mutter oder Kinder oder Hab und Gut verlässt, wird das hundertfältig empfangen. Und denken wir gleich, ja, im Jenseits. Nee, dann steht da. Und in dieser Welt, mitten unter Verfolgung, steht da Äcker, Häuser, Brüder und Schwestern. Das heißt, Gott zieht auch dort nochmal eine ganz eigene Spur. Wir müssen uns nicht fürchten. Gott greift ein. Gott handelt also auch hier in der Geschichte mit Petrus. Petrus kommt aus dem Gefängnis heraus. Es ist ganz eigenartig, dass mitten unter Bedrängnissen die meisten Wunder geschehen. Das war schon in Ägypten so, wo das Volk Israel losziehen wollte. Das waren wirkliche Bedrängnisse. Das war nicht Kasperletheater. Also das war nicht so, wo man sagt, es geht am Ende alles gut. Aber was sind da für Wunder geschehen? Auf dem Weg der Wüstenwanderung, das war auch kein Vergnügen. Und die wurden auch attackiert. Waren die Amalekiter, die machten da mal ein bisschen Krieg und waren andere Dinge und Probleme. Da fehlte das an Wasser und dann fehlte das an Nahrung. Und mitten unter diesem Geschehen, in der Bedrängnis, wo man in der Klemme war, da geschahen die Wunder Gottes. Und so ist das auch in der Gemeinde Jesu, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Die meisten Wunder geschahen in der Bedrängnis. Die Wunder sind keine Vergnügungsveranstaltung Gottes für uns, sondern sind elementare Eingriffe Gottes mitten in der Bedrängnis. Petrus befindet sich hier im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses. Also wenn man mal liest, vier Wachen zu je vier Soldaten, also da ist schon was los. Naja, die haben gewusst natürlich, dass es mal eine Befreiungsaktion gab. Ja? Da war schon mal ein Engel tätig, wo die Apostel gefangen waren. Lesen wir Apostelgeschichte 5. Das hat man also sich irgendwo gemerkt und haben gesagt, also dieses Malheur passiert uns jetzt hier nicht nochmal. Ja? Also hier rund um die Uhr Bewachung, mit vier Stunden je vier Leute. Also da ist auch menschlich nichts mehr zu machen. Also eine menschliche Befreiungsaktion, völlig aussichtslos. Der Prozess, der stattfinden sollte, den Herodes geplant hatte, den hat er auch sehr geschickt gewählt. Es sollte so um das Passafest sein, nach dem Passafest. Übrigens muss man dann mal Petrus bedenken, wenn er das Wort Jesu gehört hat, wenn du einmal alt wirst, wirst du hingeführt werden, wo du eigentlich nicht hin willst. Das sagte er aber von seinem Tod. Der hat genau gewusst, dass es um Martyrium geht. Der war ganz friedlich hier im Gefängnis. Wir haben einen ganz anderen verwandelten Petrus, nicht den, der Jesus verleugnet hat, also wo er um sein Leben gebangt hat. Der ist ganz ruhig hier im Gefängnis und macht also keinen Wind an der Stelle. Und Herodes wollte nun einen Schauprozess machen vor dem Volk, dass sie abgeschreckt werden, Christen zu werden, dass das Evangelium nicht läuft. Publikumswirksam am Passafest, wo viele beieinander sind, wo auch ausländische Juden beieinander sind. Also das war sein Plan. Petrus sitzt im Gefängnis, es passiert nichts. Die Gemeinde betet, es passiert nichts. Bis zur letzten Nacht vor dem Schauprozess. Es gibt Zeiten, da passiert nichts. Da können wir auch beten wie die Weltmeister, es passiert nichts. Und dann gibt es die Stunde Gottes und da passiert was. Und das, was wir gebetet haben, wird, ich sage mal bildlich, wie von Gott eingesammelt und kommt zu Ehren und wird verwirklicht. Es gibt kein Gebet, was umsonst ist. Es fällt kein Gebet da nieder. Auch das ärmlichste, jämmerlichste Gebet, was wir beten, fällt nicht da nieder. Auch wenn wir in einer Gebetsgemeinschaft sind und es geht nichts richtig vorwärts im Gebet, wir kommen nicht richtig durch. Nicht ein Gebet, auch in solch einer Gebetsgemeinschaft oder wenn du lustlos betest, aber du betest, weil du jetzt gar nicht anders kannst, also betest, es fällt kein Gebet da nieder. Auch das Gebet der Gemeinde fällt nicht da nieder und es heißt, dass sie anhaltend beten, ohne aufhören, die hören nicht auf. Und das Tollste ist, und da merkt man, was Petrus für ein verwandelter Mensch ist, in der Nacht, bevor der Schauprozess beginnen soll, tritt also tief in der Nacht der Engel des Herrn ins Gefängnis, wird Licht, und Petrus hat einen tiefen Schlaf. Der Engel muss ihn mit den Füßen treten, damit er wach wird. Man muss sich mal vorstellen, nächsten Tag soll der hingerichtet werden. Was das bedeutet. Der hatte Frieden. Also da ist tatsächlich dieses Wort, wie es im Psalm 3 heißt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsum wider mich lagern. Das war die Situation des Petrus. Wisst ihr, wenn wir in Bedrängnis kommen, ich rede auch von zukünftigen Bedrängnis, bitte macht euch keine Sorgen. Der Herr wird genau so etwas schenken. Das wird ein Zeugnis sein. Das wird zum Lauf des Evangeliums dienen. Das wird uns geistlich wach und munter machen. Also dieser Schlaf des Petrus ist das Wunder vor dem Wunder. Das passiert jetzt. Der Engel des Herrn nimmt das ganze weitere Geschehen in seine Hand. Und dann merken wir erstmal, das ist gar nicht in des Herodes Hand, das ist in Gottes Hand. Und dann wollen wir mal sehen, wer hier die Herrschaft hat. Und das ist ganz klar. Hier passiert etwas wie bei der Auferstehung Jesu, wo Soldaten das Grab bewachen. Die sind richtig bestellt. Da haben die auch mitgekriegt im Hohen Rat, dass der Jesus gesagt hat, er würde am dritten Tag auferstehen, und damit nicht die Jünger ihn dann klauen und sagen, er sei auferstanden, haben die Wachen bestellt. Dann ist die Auferstehung, die Wachen und der Hohe Rat ist wie blamiert, die liegen da, die müssen Bestechungsgelder kriegen, damit sie nichts weiter sagen. Auf einmal, Karfreitag, wussten wir, da hat der Hohe Rat die Herrschaft. Ostern wendet sich das Blatt völlig, da ist Gott als der Herr offenbar geworden und nichts anderes. Da müssen die Gelder kriegen, damit sie schweigen. So läuft das Evangelium. Und wie bei Petrus, es gibt die Zeit, da ist Bedrängnis, da kann die Gemeinde beten und er ist gefangen und bleibt gefangen und es geschieht nichts. Und dann auf einmal wendet sich das Blatt und der Engel des Herrn tritt herein und übernimmt die Regie. Es ist so, dass der die ganzen Anweisungen gibt, nimm deinen Gürtel, zieh deine Schuhe an, nimm den Mantel, zieh den auch noch an, und er steht da und er machte das, war gehorsam. Das war er auch gewöhnt, gehorsam sein, dem Herrn und hier dem Engel. Der hat das Ganze noch für ein Gesicht gehalten, so wird uns hier berichtet. Also hat das noch gar nicht realisiert richtig. Er war auch noch irgendwie vielleicht ein bisschen im Schlaf. Und dann ist es so, bei den Wachen, die Ketten fallen ab. Die gehen an Wachen vorbei, offenbar schlafen die. Das eiserne Tor des Gefängnisses geht wie von selber auf. Aber wir sind in der Straße draußen. Und er muss erstmal denken, Mensch, jetzt ist ein bisschen kalt hier, irgendwie ist es, bin ich wahrscheinlich doch hier in der normalen Welt, ich bin frei. Muss er auch erstmal realisieren. Was ist Herodes blamiert? Das ist genau wie Apostelgeschichte 5, können wir nachlesen. Die suchen am nächsten Tag ja die Apostel, die sollen ja vor dem Hohen Rat sich verantworten, ja. Und die Wachen stehen vor der Gefängnistür und schließen auf und gucken, und ist keiner drin. Der Engel des Herrn hat sie rausgeführt. Die sind völlig ratlos, die werden ganz kopflos. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Bis dann einer sagt, die stehen draußen im Tempel und verkündigen Jesus. Und jetzt mussten die sehen, wie kriegen die rein, ohne dass es ein großes Volksaufsehen gibt. Und die Apostel waren ja sehr willig, ja. Das ging auch still noch vor sich. Und dann können die wieder sagen, wir können sie überhaupt nicht lassen, hier zu reden. Und wem muss man mehr gehorchen, Gott oder den Menschen? Stellen die denen die Frage noch vor. Ja? So läuft das Evangelium. Das sind die Ereignisse, die stattfinden. Und hier Herodes ist völlig gelackmeiert. Der weiß gar nicht am nächsten Tag, was es ist. Der hat so viele Wachen bestellt, die mussten alle bezahlt werden und alles. Und dann ist er nicht mehr da, der ist nicht mehr zu finden. So geschehen mitten unter Verfolgungen tatsächlich die Wunder des Herrn. Es gibt aber auch das andere, das muss man immer auch dazu sagen. Der Jakobus ist im Märtyrertod gestorben. Die Gemeinde wird auch dort gebetet haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt auch diesen Weg. Und den mussten viele Christen gehen und gehen ihn bis zum heutigen Tag. Und auch das dient zum Zeugnis. Auch das ist Evangeliumsverkündigung in besonderem Maße. Ich muss jetzt schließen, aber die schöne Sache, die will ich jetzt doch nicht übergehen. Nun ist Petrus auf der Straße, ja, es ist ein bisschen kühl. Wo geht denn der jetzt hin? Das ist so, das wird mehrfach in der Apostelgeschichte berichtet, auch wenn sie erst im Gefängnis kam. Er geht zu den Seinen. Ja, wer ist denn das? Das ist in dem Fall nicht die Family. Petrus war ja verheiratet. Die Seinen, das sind die Brüder und Schwestern, die beten. Den Versammlungsort wusste er. Das Haus der Maria, das ist die Mutter des Johannes Markus, der dann mit Paulus und Barnabas zieht. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Die hatte ein großes Haus, dort waren die Versammlungen der Gemeinde, dort beteten sie und genau dort geht Petrus hin. Und dann, er klopft an. Es kommt also Rote, die Magd, wird ja berichtet. Und merkt, das ist die Stimme des Petrus, kann sie fassen, geht rein und berichtet das vor Freude. Und nun stellt euch mal vor, die beten um die Befreiung des Petrus. Ohne Unterlass, ohne Aufhören, das heißt, die investieren richtig. Die beten die Nacht durch, es ist ja noch Nacht. Jetzt kommt die Nachricht, der Gebetserhörer, der Petrus steht vor der Tür. Sie sagen, du bist bekloppt. Du bist von Sinnen, sagen sie, so steht es hier. Nur die Rote sagt, das ist nun wirklich Petrus und beharrt darauf. Ja? Denkt ihr, die glauben das? Die fangen an zu theologisieren. Und mal ein frommes Denkmuster zu nehmen und sagen, naja, gut, dann ist es sein Engel. Und der muss draußen noch im Kalten stehen und klopft und sagt, wann macht ihr denn endlich auf hier? Bis sie merken, es ist tatsächlich Petrus. Also es ist ja tatsächlich so, und das war ja nicht nur in der Urgemeinde so, wir sind auch manchmal am Beten und wenn die Gebetserhörung ist, können wir es nicht glauben. Das ist irre. Aber das ist so menschlich, ich finde das gut, dass die Bibel auch solche Sachen nicht unterschlägt, sondern so wie wir sind, so ist es hier auch. Und dann geht Petrus an einen anderen Ort, der wird hier nicht genannt. Er spielt ja dann nochmal eine Rolle, und zwar eine ganz wichtige Rolle. Und das scheint offenbar auch der Grund gewesen zu sein für dieses Wunder Gottes. Nämlich beim Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, wo er das bezeugt, wie Cornelius, ein Heide, zum Glauben gekommen ist. Das spielt dort eine ganz entscheidende Rolle, wie das Evangelium bei den Heiden laufen soll. Gott hat ihn dafür aufbewahrt. Er ist später den Märtyrertod gestorben. Das finden wir nicht mehr in der Bibel, aber sehr gut geschichtlich gesichert. Er ist in Rom gekreuzigt worden, und zwar das Kreuz ist umgekehrt aufgestellt worden, damit man nicht sagen konnte, also es ist wie die Kreuzigung Jesu. Das war auch sein Weg, und auch dazu gibt, wenn es sein soll, Gott Gnade. Ich möchte nur sagen, bei allem, wo das Evangelium vorangeht, wird es immer auch Zeiten geben, wo es schwierig wird, oder wo wir mit irgendwelchen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Liebe Leute, der Herr ist auch in dieser Geschichte drin. Geht tapfer und im Glauben und in Treue und in der Freude des Herrn. Amen.